beim Studium der messianischen Prophezeiung im Alten Testament auf das erste Kommen Christi hin, sind wir bis zum Buch Daniel gekommen. Zum Teil hatten wir schon früher in Hosea messianische Hinweise angeschaut. Heute gehen wir zum Buch Micha. Natürlich, auch in den Büchern davor gibt es messianische Prophezeiungen. In den Büchern Joel, Amos, Obadja. Aber sie haben mehr Bezug eben auf das zweite Kommen Christi als König der Welt. Und wir haben ja den Fokus gesetzt auf das erste Kommen. Obwohl man das nie eben bei der Behandlung der Stellen völlig voneinander trennen kann, weil oft das erste und das zweite Kommen in einem Text zusammen behandelt wird. Jetzt schauen wir uns an, Micha 5. Wegen des Zusammenhangs lesen wir aber schon ein paar Verse aus Kapitel 4. Könnten wir vielleicht lesen ab Vers 10 in der Mitte. Vers 10. Bis Kapitel 5, Vers 6, will ich sagen. Liest jemand Kapitel 4 ab Vers 9? Ja, genau.
Was schreist du aber jetzt so laut? Ist kein König bei dir? Sind deine Ratsherren umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Winde dich und brich in Geschrei aus, du Tochter Zion, wie eine Gebärende. Denn nun musst du aus der Stadt hinausziehen und auf dem Feld wohnen und nach Babel wandern. Dort sollst du gerettet werden. Dort wird dich der Herr erlösen aus der Hand deiner Feinde. Und nun haben sich viele Völker gegen dich versammelt, die sagen, sie soll entweiht werden und unsere Augen sollen ihre Lust an Zion sehen. Sie erkennen aber nicht die Gedanken des Herrn und sie verstehen seinen Ratschluss nicht, dass er sie zusammengebracht hat wie Garben auf der Tenne. Mache dich auf und drisch, du Tochter Zion, denn ich mache dein Horn zu Eisen und deine Hufe zu Erz und du sollst große Völker zermalmen. Und ich werde ihren Raub dem Herrn weihen und ihren Reichtum dem Beherrscher der ganzen Erde. Nun aber schließe deine Reihen, du Schar. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt. Mit dem Stab haben sie dem Richter Israels ins Gesicht geschlagen. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israels zurückkehren. Und er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird der Friede sein. Wenn der Assyrer in unser Land kommt und unsere Paläste betritt, so werden wir 7 Hirten, ja, 8 Menschenfürsten gegen ihn aufstellen. Die werden das Land Assyrien mit dem Schwert abweiden und das Land Nimrod in seinen Toren. Und so wird er uns von dem Assyrer erretten, wenn dieser in unser Land kommt und unser Gebiet betritt. Und der Überrest Jakobs wird inmitten vieler Völker sein wie ein Tau vom Herrn, wie Regenschauer auf das Gras, das auf niemand wartet und nicht auf Menschenkinder hofft.
Ja, vielleicht noch Vers 7 dazu.
Und der Überrest Jakobs wird unter den Nationen inmitten vieler Völker sein, wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes, wie ein junger Löwe unter den Schafherden, der, wenn er hindurchgeht, niedertritt und zerreißt, so dass niemand retten kann.
Vers 8 auch noch.
Deine Hand wird siegen über deine Widersacher und alle deine Feinde sollen ausgerottet werden.
Ja, danke. Und dann kommt inhaltlich wieder ein neuer Abschnitt. Micha 5, Vers 1 oder je nach Bibelausgabe 5, Vers 2 ist ja gut bekannt als Prophetie auf das Kommen des Messias, auf die Geburt des Messias in Bethlehem. Aber den Zusammenhang beachtet man zu wenig. Man kennt einfach diese Stelle, diese Verheißung, dass der Herrscher über Israel, der Messias, aus Bethlehem kommen soll. Aber wir haben jetzt extra den Text davor zugenommen und auch etwas danach, um den Zusammenhang zu sehen. Zuerst müssen wir klären, wann hat der Prophet Micha gelebt? Wann wurde dieses Buch geschrieben? Wie kann man das beantworten? 700 circa vor Christus. Ja, wie kommen Sie darauf? Wie? Das steht in der Bibelausgabe hinzugefügt. Das ist praktisch. Aber aus dem Bibeltext selber, wie kann man das ermitteln?
Es muss noch vor Babylon sein.
Kapitel 1, Vers 1.
Jawohl, das haben wir gleich zwei Antworten miteinander bekommen. Zwei verschiedene und beide sind richtig. Herr Bahr, Sie sagten,
vor Babylon sein, denn das wird als Zukunft angedeutet.
Also die Wegführung nach Babylon wurde da drin prophezeit. Wo nämlich? Ja, genau, Kapitel 4, Vers 10, liest das nochmals jemand vor.
Sie werden aus der Stadt hinausziehen und auf freiem Feld wohnen, bis nach Babel kommen, dort werden sie gerettet werden.
Jawohl, also da ist die Wegführung nach Babel prophezeit und auch gleich die Rückführung.
In einem Satz.
Ja, genau. Natürlich könnte ein Kritiker behaupten, ja, das ist vielleicht später geschrieben worden, so wie wenn das Prophetie wäre. Aber Roland hat noch angedeutet, wo haben wir noch einen Hinweis auf das Datum?
Zum ersten Vers vom Buch.
Jawohl, der erste Vers liest du gleich vor.
Dies ist das Wort des Herrn, das an Micha, den Moraschiten, erging in den Tagen Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda, was er geschaut hat über Samaria und Jerusalem.
Jawohl. Also, da haben wir diese Könige aus Juda zur Zeit von Micha, Jotam, Ahas, Hiskia, und das ist ganz klar 8. Jahrhundert vor Christus. Also Hiskia bis ca. 700 vor Christus. Also in den Jahrzehnten vor dem Jahr 700 vor Christus. Das war die Wirkungszeit von Micha. Und die babylonische Gefangenschaft, wann war die?
586.
Jawohl, 586 war die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier und des Salomo-Tempels. Das war aber bereits der dritte Krieg. Es gab vor dieser Zerstörung Jerusalems und Wegführung der Juden noch zwei Wegführungen davor, nämlich 597, und die erste war 606 vor Christus. Das ist die Wegführung, wo Daniel nach Babylon kam, Daniel 1, Vers 1. Und so sehen wir also, diese Prophetie wurde gegeben, Größenordnung 100 Jahre oder etwas mehr vor der Wegführung nach Babylon. Genau. Und eben auch die Rückführung wurde vorausgesagt. Wann hat die stattgefunden? Wann sind die Juden wieder aus Babylon zurück?
80 Jahre später.
Jawohl. circa 70 Jahre später, nämlich 539 vor Christus, da wurde Babylon erobert durch die Meder und Perser. Und dann gab Kores, der König von Persien, den Juden die Erlaubnis, ihr dürft wieder zurückkehren in euer Land. Und damit hat sich erfüllt, da selbst wirst du errettet werden. Da selbst wird der Herr dich aus der Hand deiner Feinde erlösen. Was hat es auf sich mit den 70 Jahren? In Jeremia 25 und 29 hat Jeremia vorausgesagt, dass die Zeit Babels wird 70 Jahre dauern. Und das war effektiv so. Im Jahr 609 vor Christus haben die Babylonier endgültig das assyrische Weltreich besiegt. Und von dort an, 609 bis 539 vor Christus, waren es genau 70 Jahre. Während dieser Zeit hatte Babylon die Weltherrschaft inne. Und die Juden wurden weggeführt ab 606. Also man kann sagen, die jüdische Gefangenschaft in Babylon dauerte etwas weniger, nämlich 67 Jahre. Aber Jeremia sagt nicht, die Juden werden 70 Jahre in Babel sein, sondern die Zeit Babels wird 70 Jahre dauern. Und das hat sich also ganz exakt so in der Geschichte erfüllt. Also auch Jeremia hat von dieser Wegführung prophezeit. Er lebte allerdings nach Micha. Er lebte nämlich genau in der Zeit, wo die Wegführung dann stattfand. Aber er hat die genaue Zeit angegeben, wie lange es dauern würde, bis Babel besiegt wird. 70 Jahre. Und dieser Zusammenhang zwischen Jeremia und Micha ist aus einem weiteren Grund noch interessant. Weil im Buch Jeremia wird Micha schon zitiert. Können wir das kurz aufschlagen? In Jeremia. Weiß jemand wo? Das war Jeremia 26. Nicht wahr? Es gab ja viele falsche Propheten damals in Jerusalem. Und die haben gesagt den Juden, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass die Babylonier da eine militärische Bedrohung sind. Gott wird alles zum Guten wenden. Es wird Friede kommen für euch. Und Jeremia hat immer das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, diese Stadt wird untergehen, wenn ihr nicht umkehrt von euren bösen Wegen und wieder zu Gott und seinem Wort zurückkehrt. Und so war Jeremia ein verhasster Mann. Er sprach gegen die Mehrheit der Propheten. Und da wollte man ihn eben dafür umbringen. Und eine ganz interessante Szene in dem Zusammenhang wird beschrieben, in Jeremia 26, Verse 16 bis 19. Könnt das jemand am Mikrofon vorlesen? Ja, vielen Dank. 26, Jeremia 16 und die Fürsten.
Da sprachen die Fürsten und das ganze Volk zu den Priestern und zu den Propheten. Dieser Mann verdient nicht die Todesstrafe, denn er hat im Namen des Herrn unseres Gottes zu uns geredet. Und es standen auch etliche Männer von den Ältesten des Landes auf und sprachen zu der ganzen Gemeinde des Volkes: Micha, der Morischtiter, hat in den Tagen Hiskias, des Königs von Juda, geweissagt und zu dem ganzen Volk von Juda gesagt: So spricht der Herr der Heerscharen. Man wird Zion wie einen Acker pflügen und Jerusalem soll zum Steinhaufen werden und der Tempelberg zu einem bewaldeten Hügel. Haben ihn denn Hiskia, der König von Juda und ganz Juda, deshalb getötet? Hat man nicht den Herrn gefürchtet und das Angesicht des Herrn angefleht, sodass den Herrn das Unheil reute, das er ihnen angedroht hatte? Und wir sollten ein so großes Unrecht gegen unsere Seelen begehen?
Danke. Also, die Leute hatten argumentiert, Jeremia sollte sterben, weil er so negativ spricht. Und diese Fürsten Und all diese Leute, die sich da plötzlich für Jeremia einsetzen, sagen, nein, Jeremia sollte nicht getötet werden. Er sagt ja genau das Gleiche, was schon in früheren Tagen Micha prophezeit hatte. Und wir anerkennen ihn ja als Propheten Gottes. Und er hat ja auch von einem Untergang Jerusalems gesprochen. Da kann man doch nicht sagen, Jeremia sei ein falscher Prophet, und auf der anderen Seite akzeptieren wir, dass Micha ein richtiger Prophet ist, und der sagt ja schon längst, eben vor 100 Jahren und mehr, sagte er voraus, Jerusalem wird eines Tages verwüstet werden. Also ganz interessant, diese Argumentation. Und es macht auch deutlich, damals schon war das Buch Micha als biblisches Buch anerkannt. Darum konnten sie so argumentieren, zugunsten von Jeremia. Und das zeigt, im Judentum hat es nie irgendwann mal ein Konzil gegeben, da wurde beschlossen, diese Bücher, die fünf Bücher Mose, dann Josua, Richter, Samuel, die gehören zur Bibel und die anderen nicht. Es gibt keine Hinweise, dass je ein solches Konzil stattgefunden hätte im Judentum. Aber es war vielmehr so, Mose hat ja Israel aus Ägypten herausgeführt. Und all die Zeichen und Wunder, die damals geschehen sind im Zusammenhang mit dem Exodus aus Ägypten, waren der Ausweis, der klare Ausweis, dass Gott zu Mose gesprochen hatte. Und darum wurden von Anfang an die fünf Bücher Mose, die Mose verfasst hatte, wurden anerkannt als Gottes Wort. Und dann der nächste Schreiber war Josua. Und Josua war von Mose anerkannt als Nachfolger. Er hat ihm die Hände aufgelegt. Und so hat das Volk, weil sie die Autorität von Mose anerkannten und bestätigt hatten, haben sie auch Josua anerkannt. Und so ging das weiter mit den Propheten. In 5. Mose 18 wird gesagt, wenn ein Prophet einmal etwas Falsches voraussagt, dann ist das der Beweis, dass er kein Prophet des Herrn ist. Einen solchen Propheten soll man nie anerkennen. Und darum hat man im Lauf der Geschichte des Volkes Israel all diese Propheten abgelehnt, die sich geirrt haben. Und darum hat man auch keine Bücher von diesen falschen Propheten zur Zeit von Jeremia, sondern nur das Buch Jeremia wurde als Gottes Wort weiter überliefert. Und dann kommt noch dazu, in 5. Mose 13 gibt es noch ein zweites Kriterium. Ein Prophet Gottes darf nichts Falsches lehren, was von Gott wegzieht. Und so war klar, jeder Prophet musste getestet werden. Sind seine Voraussagen hundertprozentig wahrhaftig? Und zweitens, stimmt seine Lehre überein mit der Lehre der Tora, der fünf Bücher Mose? Das waren die Kriterien. Und so wurden eben diese Bücher nach und nach nicht zu Gottes Wort gemacht oder als Bücher des Kanons beschlossen, sondern sie wurden erkannt. Man erkannte, wer ein echter Prophet ist, und diese Bücher hat man anerkannt. Und das hat am Schluss die ganze Sammlung gegeben von 1. Mose bis Malachi. Das war der letzte Prophet des Alten Testaments, der um 400 vor Christus lebte. Und dann kam ja diese große Stille, wo Gott keine Schriftpropheten mehr geschickt hat. Und das Interessante ist aber, dass selbst diese 400 Jahre der Stille sind in der Bibel überbrückt. Denn das Buch Daniel hat vorausgesagt, was in dieser Zeit geschehen würde. Und zwar sehr, sehr detailliert. Dass man sogar über viele Generationen konnte man genau die Ereignisse wissen von einer Generation zur anderen in Daniel 11. Also die scheinbare Lücke war durch das prophetische Wort schon ausgefüllt. Und dann kam Jesus Christus. Und er hat durch sein Kommen eben über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllt. Wie wir jetzt heute sehen werden, auch die Prophetie, wo er geboren werden soll, in Bethlehem. Und auch der Zeitpunkt, wann er kommen sollte, war in Daniel 9 mit den Jahrwochen vorausgesagt. Das bringt uns aufs Jahr 32 nach Christus. Und so wurde Jesus Christus ausgewiesen als Messias durch die erfüllte Prophetie. Und er hat 12 Jünger eingesetzt als Apostel für Israel, für die 12 Stämme, und einen Apostel dann für die nichtjüdischen Völker, den Apostel Paulus. Und wie ist er eigentlich gegangen mit den Büchern des Neuen Testaments? Da wird ja auch immer wieder behauptet, da hätte es ein Konzil gegeben, das beschlossen hätte, ja, die 4 Evangelien, Matthäus, Markus, die gehören zur Bibel und die Paulusbriefe und so weiter. Das wird immer wieder behauptet. Und die Wahrheit ist die, es hat nie ein ökumenisches Konzil gegeben, das den Kanon des Neuen Testaments beschlossen hätte. Ich meine, wenn das jemand behauptet, dann muss man zuerst mal zurückfragen. Ja, in welchem Konzil? Und wenn ich sage ökumenisches Konzil, dann meint das ein Kirchenbeschluss, der für die ganze Christenheit gefasst wurde. Die ökumenischen Konzile waren also Konzile, wo Bischöfe zusammensaßen und Beschlüsse gefasst haben mit Vertretern quasi aus der ganzen Christenheit. Also gab es zum Beispiel das Konzil von Nicäa 324, dann das Konzil von Konstantinopel 381, dann später das Konzil von Ephesus um 450 herum. Und das waren eben sogenannte ökumenische Konzile. Und auf diesen ökumenischen Konzilen wurde nie die Kanonfrage besprochen und auch nicht beschlossen. Und trotzdem ist es eine Tatsache, alle Kirchen, ob das jetzt die katholische, die orthodoxe, die äthiopische, die koptische von Ägypten, die syrisch-orthodoxe Kirche sei oder die Kirchen der Reformation, also die evangelische Kirche, die lutherische oder die reformierte Kirche in der Schweiz, die kalvinistischen Kirchen, alle sind sich einig in Bezug auf 27 Bücher des Neuen Testaments. Das ist ja interessant, nicht wahr? Es ist gar keine Diskussion. Und trotzdem wurde das nie in einem solchen Konzil für die Christenheit beschlossen. Es gab 397 ein lokales, regionales Konzil von Hippo in Nordafrika. Dort wurde die Kanonfrage besprochen. Und da wurde bestätigt, wir anerkennen diese 27 Bücher, die wir im Neuen Testament haben. Aber das war ein regionales Konzil. Und da wurde einfach bestätigt, was anderswo auch klar war. Aber nie wurde das eben beschlossen. Aber wie ist das gegangen? Der Schlüssel ist Epheser 2, Vers 20. Können wir diesen Vers kurz lesen? Das ist ein kleiner Exkurs zur Geschichte des Kanons der Bibel. Und eben, wir kommen zu diesem Exkurs, weil wir sehen, wie Micha schon anerkannt war, bevor der Prophet Jeremia anerkannt war. Lies jemand Epheser 2, Vers 20. Dort wird die Gemeinde oder die Kirche, bestehend aus allen denen, die an Jesus Christus glauben, beschrieben als ein Tempel, der aufgebaut wird durch lebendige Steine. Ein Tempel, der wächst. Kann das jemand vorlesen? Epheser 2, Verse 19 bis 22.
Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst den Stein ist.
Ja, jetzt hast du gerade Vers 20 gelesen, nicht wahr? Gut, das ist auch gut so. Ja, ich sage eigentlich von wegen des Zusammenhangs von Vers 18. Aber ich habe ja den Zusammenhang erklärt. Es geht um die Gemeinde als Tempel Gottes. Und hier wird gesagt, dieser Tempel Gottes, also die Gläubigen der Gemeinde, der Kirche, sind aufgebaut auf welche Grundlage? Jawohl. Und Jesus Christus ist der Eckstein. Die Grundlage der Apostel und Propheten, das bedeutet, der Apostel Paulus hat als Apostel gelehrt, die Kirche, die Gemeinde, die Gläubigen des Neuen Testaments, die sind auf der Basis aufgebaut der Apostel und Propheten. Und das bedeutete, man darf nur Bücher als Bibelbücher anerkennen, die von einem, nachweislich von einem Apostel Jesu Christi geschrieben worden sind. Oder von einem neutestamentlichen Propheten, der durch die Apostel anerkannt war. Und darum haben die Christen in der frühen Zeit der Christenheit, die haben ganz genau die Beweise untersucht, die es damals natürlich noch viel mehr gab, weil die noch viele Quellen hatten, die in der Zwischenzeit verloren gegangen sind. Die haben genau nachgeforscht, gibt es klare, eindeutige Beweise, dass das Matthäusevangelium von dem Apostel Matthäus geschrieben worden ist. Und das wird uns von den frühen Christenheit ganz klar bezeugt. Das war ganz klar bekannt und darum hat man Matthäus akzeptiert. Und das Johannesevangelium hat man akzeptiert, weil das wirklich von dem Jünger Johannes, dem Apostel Johannes, geschrieben worden war. Und dann die Paulusbriefe, die hat man anerkannt, weil sie wirklich von Paulus geschrieben waren. Und das sind ja schon mehr als 10 Bücher, ja? Mit dem Hebräerbrief sind das 14 Bücher. Und die Petrusbriefe hat man anerkannt, weil sie wirklich von dem Apostel Petrus geschrieben worden waren und so weiter. Aber Markus, das war ja nicht einer der 12 Apostel. Aber Markus war anerkannt von dem Apostel Petrus. Und er hat ausdrücklich seine Würdigung für das Markus-Evangelium abgegeben. Und so war Markus eben ein Prophet, der durch die Apostel Jesu Christi anerkannt war. Und Lukas, der Arzt Lukas, war auch kein Apostel. Aber der Apostel Paulus hat Lukas als Propheten apostolisch anerkannt. Und darum hat er auch, vielleicht noch ein kleiner Exkurs, 1. Timotheus 5, er hat das Lukas-Evangelium zitiert in seinem 1. Timotheusbrief. Können wir es kurz lesen? Es geht da um das Thema Älteste und wie Älteste in der Gemeinde anerkannt werden sollen. Und dann kommt ein Beleg aus dem 5. Buch Mose und überraschenderweise aus dem Lukas-Evangelium. 1. Timotheus 5, Vers 18. Ja, also der Apostel Paulus belegt hier, wenn jemand einen Dienst für Gott tut in der Gemeinde, in der Kirche, dann hat er einen Anspruch, dass diese Arbeit auch entlöhnt wird. Und das begründet er mit einem Vers aus 5. Mose 25, Vers 4. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Nicht wahr? Wenn ein Ochse da im Kreis herumgehen musste über das Getreide, um es zu dreschen, dann hat das Gesetz Mose, hat Gott Mose gesagt, solchen Ochsen darf man das Maul nicht zubinden. Warum? Damit sie bei ihrer mühsamen Arbeit zwischendurch auch etwas fressen können von den Körnern. Eben, wenn der Ochse schon so mühsam arbeitet, soll er auch davon einen Lohn haben. Und daraus leitet der Apostel Paulus den göttlichen Grundsatz ab, dass Arbeit bezahlt werden muss. Unbezahlte Arbeit, das ist echt ein Problem. Das haben nicht erst die Sozialisten herausgefunden. Ja, das wussten wir schon immer aus der Bibel. Und ungerechte Löhne sind etwas Schlimmes. Das heißt sogar in Jakobus 5, dass der vorenthaltene Lohn, der Schnitter, schreit zu dem Herrn der Heerscharen. Also Gott kümmert sich um Löhne, die nicht ausbezahlt sind. Und jetzt eben dieser Vers. Und dann heißt es, und als zweites Argument, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und das ist ein Zitat aus Lukas 10, Vers 7. Also der Apostel Paulus zitiert schon das Lukas-Evangelium. Und das ist etwa im Jahr 64. Und so sehen wir, weiter, er sagt, denn die Schrift sagt, die Schrift, das bedeutet im Judentum, eben die Bücher, die von Gott inspiriert waren, kurz die Bibel. Und er sagt, die Schrift sagt und zitiert die Tora, also aus den fünf Büchern Mose, und das Lukas-Evangelium, auf der gleichen Ebene wie die Tora. Und da sehen wir, der Apostel Paulus musste nicht warten, bis irgendein Konzil kommen würde, das beschloss, das Lukas-Evangelium gehört dazu. Ein solches ökumenisches Konzil kam sowieso nie. Aber das war schon im ersten Jahrhundert, war das klar, dass das Lukas-Evangelium Gottes Wort ist. Genauso wie zum Beispiel der Apostel Petrus in 2. Petrus 3 die Briefe von Paulus zitiert und sie der Schrift, also der Bibel, gleichsetzt. Und damit wären schon 14 Bücher, ja? Und hier mit dem Lukas-Evangelium haben wir schon 15 Bücher von den 27 Büchern des Neuen Testaments, haben wir da klar belegt. Also, so hat man genau untersucht, ist dieses Buch wirklich? Und darum hat man all die Fälschungen, und es gab Fälschungen, speziell aus dem 2. und 3. Jahrhundert, haben die frühen Christen alle verworfen und abgelehnt. Da gab es zum Beispiel das Thomas-Evangelium. Aber die heutige Forschung ist sich einig, dass das Thomas-Evangelium stammt aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Und da war Thomas schon längst tot. Der letzte, der starb, der letzte Apostel war Johannes, der starb etwa im Jahrhundert. Und das war eine Fälschung, unter falschem Namen. Aber das hat man herausgefunden. Und darum wurde das Thomas-Evangelium nie akzeptiert. Oder es gab auch eine Petrus-Apokalypse. Aber die war nie von Petrus geschrieben worden. Das ist eine spätere Fälschung unter falschem Namen. Aber das hat man auch aufgedeckt. Und so hat man all diese Fälschungen aufgedeckt. Auch zum Beispiel das Judas-Evangelium. Ich war so, in den letzten paar Jahren ist das immer wieder, besonders so um Weihnachtszeit, wird das wieder aufgewärmt in den Medien. Und dann heißt es, ja, es gibt noch andere Evangelien. Und da kann man noch mehr Informationen haben, wie das Christentum ursprünglich wirklich war. Und dann wird das Judas-Evangelium erwähnt. Und das Judas-Evangelium stammt als Fälschung aus dem 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus. Also so ein Unsinn. Wer möchte sich abstützen, um gute Informationen zu haben, auf eine Fälschung aus dem 2., 3. Jahrhundert? Wir gehen zurück auf die originalen Evangelien. Und das Lukas-Evangelium wird ja schon von Paulus zitiert im 1. Jahrhundert. Es war schon im Jahr 64 war das Lukas-Evangelium da. Also vor dem Jahr 64 war es schon da. Und so gehen wir wirklich auf die ursprünglichen Evangelien zurück. Und das ist schon eindrücklich eben zu sehen, dass die frühe Kirche letztlich auf kein einziges falsches Buch hereingefallen ist. Dass all diese Fälschungen aufgedeckt wurden. Aber wir müssen eben bedenken, die Leute vor 2000 Jahren, die waren nicht dümmer als wir. Es gibt immer Leute, die haben diesen Eindruck. Aber wären wir solchen Leuten begegnet, zum Beispiel im Judentum, wir wären noch entsetzt gewesen, wie die mit uns hätten argumentieren können. Und wie viel die auch schnell auswendig lernten. Also die auswendige Lernkapazität, kann man sogar sagen, war oftmals viel höher als was heute ist. Extrem viel höher. Und eben das waren nicht naive Leute, sondern die haben genauso kritisch gedacht wie wir. Und die haben alle diese Fälschungen aufgedeckt und sind da nicht reingefallen. Also das als kleiner Exkurs, wie eigentlich die biblischen Bücher so als Sammlung zustande kamen. Jetzt gehen wir zurück zu Jeremia.
Ich habe noch eine Frage. Ja? Uns wird heutzutage immer wieder weisgemacht, dass zum Beispiel die Apostelbriefe von Paulus, dass der Schüler von Apostel Paulus waren, die das dann später geschrieben wird. Ist da was dran?
Also, das wird immer wieder gesagt, der und der Brief sei gar nicht von dem Apostel Paulus. Ja. Und dann muss man diese Leute fragen, und jetzt, wo habt ihr die Beweise? Gibt es irgendwelche frühen Quellen, die da Hinweise geben, dass das so war? Und dann wird man sehen, die Leute stehen mit abgesägten Hosen da. Die können nichts Solches. Ja, aber wieso wisst ihr das? Ja, wir haben das herausgefunden am Stil. Am Stil. Mit der Wortwahl. Und das ist ja so. Erstens mal, je nachdem, über welches Thema man schreibt, als Buchautor, benutzt man ganz andere Wörter. Also, wenn ich über das Thema Musik etwas geschrieben habe, wird man da drin Wörter finden, die findet man nirgends in meinem Buch über die Geschichte Jerusalems. Oder? Ja, weil das Thema ganz anders ist. Und dann ist es auch so, ich schreibe heute anders, als ich geschrieben habe als 18-Jähriger. Als ich das Buch Der verheißene Erlöser geschrieben habe. Ja, glücklicherweise, man entwickelt sich schon. Aber inhaltlich musste ich das Buch nicht abstreichen. Aber eben im Laufe der Zeit würde ich andere Dinge anders formulieren und mir überlegen, vielleicht auf diese Art könnte man das noch verständlicher beschreiben und so weiter. Und so ändert sich auch der Stil eines Autoren im Laufe der Zeit. Und ich möchte dazu gerade noch ein konkretes Beispiel geben. Markus 16. Nicht wahr? Da gibt es ja manche Bibeln, die sagen, die letzten Verse vom Markus-Evangelium, ab Kapitel 16, Vers 9, das sei eine spätere Hinzufügung. Schlagen wir mal auf. Hat jemand eine Bibelausgabe, wo dort ein Kommentar steht? Ja? Jawohl. Und wer hat noch eine Bemerkung?
Genau, also auch bei mir steht, dass in zwei der ältesten Handschriften, dem Sinaiticus und dem Vaticanus, diese Verse wohl nicht stehen würden.
Jawohl.
Genau, andere haben diese Verse mit einigen Auslassungen und Verschiedenheiten, also nach Skopel.
Jawohl. Und steht irgendwo, dass diese Verse nicht echt seien? Das ist schon mal, das ist ja rein sachlich, wenn man sagt, in diesen zwei bekannten Handschriften, Vaticanus und Sinaiticus, fehlen diese Verse. Das ist eine sachliche.
Ein weiterer Satz. Aber die Stelle wird von Irenäus und Hippolytus in dem 2. und 3. Jahrhundert zitiert.
Aha, interessant. Weil Irenäus lebt ja viel früher, deutlich früher als diese zwei Handschriften, in denen das fehlt. Vaticanus und Sinaiticus, die stammen aus dem 4. Jahrhundert. Aber Irenäus lebte im 2. Jahrhundert. Also, da muss man sich fragen, ja, warum fehlt das in diesen Handschriften? Also es gibt ganz wenige Handschriften, die haben das nicht drin. Und das Argument, die ältesten Handschriften haben das nicht. Und darum, also in der frühesten Zeit gab es das nicht, das stimmt nicht. Man muss sagen, diese sehr alten Handschriften haben das nicht, aber wir haben schon aus der Zeit vor diesen Handschriften Zeugnisse, dass diese Verse existierten. Und nun ist es so, dass dann das Argument gebracht wurde, ja, in diesen Versen, Markus 16, 9 bis 20, in diesen Versen findet man 17 Wörter, die nie sonst im Markus-Evangelium vorkommen. Und das zeigt, dass diese Verse von einem anderen Autor geschrieben worden sind, als von Markus. Und dann ist man eben vielleicht mal beeindruckt. Wow, die haben die Wörter ausgezählt, genau Statistik gemacht und 17 Wörter, die gibt es nicht sonst im Markus-Evangelium. Ein anderer Schreiber, aber einer, der noch gescheiter war. Der hat sich gesagt, gut, ich schaue mal nach in den 17 Versen davor. Also in den 17 Versen, die anerkannt sind von allen. Und zähle mal dort aus. Und da hat er also ab Markus 15, 44 bis 16, 8, hat er 17 Wörter gefunden, die sonst nirgends im Markus-Evangelium vorkommen. Also es zeigt, diese Methode, wie viel diese Methode wert ist. Die ist nicht, gar nicht beweiskräftig. Und so ist das auch, wenn man dann sagt, ja, die Timotheusbriefe, die sind nicht echt, die haben so spezielle Wörter, nämlich da kommt oft das Wort Gottseligkeit vor. Wo kommt das im 1. Korintherbrief von Paulus sonst vor? Ja, natürlich kommt Gottseligkeit ganz speziell dort vor, aber das sind Briefe. Erstens sind die viel später geschrieben worden von Paulus und sie sind an eine Person geschrieben und sie haben auch ein anderes Thema als zum Beispiel der 1. Korintherbrief. Und so sind das keine Argumente. Also auf dieser Basis kann man das nicht behaupten. Und zweitens eben, die haben auch keine Quellen aus der frühen Christenheit, die hinweisen würden, dass diese Briefe eben nicht von Paulus gewesen wären. Aber auf der anderen Seite haben wir ganz klare Quellen aus der frühen Christenheit, dass diese Paulusbriefe echt sind und von Paulus stammen. Also die rein wissenschaftliche Beweislage ist ganz klar auf unserer Seite. Und dann kommt auch noch das Inhalt, das Geistliche, das ist auch ganz klar auf unserer Seite.
Frage. Paulus hat ja immer seinen eigenen Namen im Brief auch fort als Absender. Ja. Jetzt ist aber die Frage ja eigentlich immer ein unklar, aber der Hebräerbrief, weil da steht ja der Absender nicht drin.
Ja.
Wer ist der zuzuschreiben?
Also wegen dem Absender muss ich vielleicht noch vorausschicken, das wollte ich nämlich noch angehen. Gerade wenn wir schon einen Exkurs über Kanon gemacht haben, dann möchte ich nämlich noch lesen, 2. Thessalonicher 3. Verse 17 und 18, die letzten zwei Verse. Also, hier wird gesagt, dass der Apostel Paulus, der ja normalerweise seine Briefe diktierte, den Schlussgruß eigenhändig schrieb. Und jetzt war das so, die Thessalonicher, die waren ja jung bekehrt, und dann hat Paulus ihnen den 1. Thessalonicher Brief geschrieben. Danach kamen ihr Lehrer zu den Thessalonichern und die haben gesagt, übrigens, ist alles ein bisschen anders, als wie das Paulus gelehrt hat. Und um sich dann noch besser, um sie noch besser zu beeindrucken, haben die sogar mindestens einen Brief geschrieben, gefälscht, unter dem Namen des Paulus. Und dann hat der Apostel Paulus den 2. Thessalonicher Brief geschrieben und hat gesagt, lasst euch nicht durcheinander bringen, auch nicht durch gefälschte Briefe. Das steht in 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschreckt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns. Da haben die also einen gefälschten Brief bekommen. Ja gut, jetzt, wie soll man wissen, ob der erste von Paulus stammt, oder ob jetzt dieser gefälschte eben eigentlich von Paulus ist? Dann sagt Paulus im 2. Thessalonicher Brief, ihr müsst nur mal im 1. nachschauen, ob jetzt die Schlussschrift im Gruß, ob die gleich ist wie da im 2. Thessalonicher. Und darum sagt er, das ist das Zeichen in jedem Brief. So schreibe ich. Also jetzt mussten Sie 2. Thessalonicher 3 vergleichen mit Ihrem damals erhaltenen 1. Brief. Wow, das ist genau die gleiche Handschrift. Und so war klar, das war eine Fälschung, das war Betrug. Und es gibt keine einzige Handschrift, die wir heute noch hätten von diesem gefälschten Brief. Man ist gleich vorgegangen wie heute mit Dingen, die man nicht braucht. Die werden entsorgt. Und dann werden sie nicht mehr abgeschrieben und verbreitet. Darum wurde diese Fälschung entsorgt. Aber der 1. und der 2. Thessalonicher Brief ist bis heute erhalten. Aber es ist so, dass wir die Originale von Paulus, die haben wir heute nicht mehr. Und die wurden ja normalerweise auf Papyrus geschrieben. Und Papyrus ist nicht so lange haltbar, wie zum Beispiel Pergament, also Tierhaut. Und dann kommt es auch noch darauf an, wo. Also in Ägypten, dort ist es so trocken und heiß, da kann man extrem alte Papyri finden. Und jetzt versteht man auch, warum die ältesten Bibelhandschriften des Neuen Testaments, die wir haben, die stammen aus Ägypten. Das ist klimatisch einfach so viel günstiger. Aber Türkei, da ging ja zum Beispiel der Epheserbrief, Kolosserbrief hin. Griechenland, da gingen die Korintherbriefe, Thessalonicher, Philipper und so weiter hin. Rom, also Italien, da ging der Römerbrief hin. Diese Länder sind feuchter und weniger heiß als Ägypten. Und darum konnten in diesen Ländern Handschriften nicht so lange überleben. Aber ein wichtiger Unterschied ist, Paulus hat Originale geschrieben nach Italien, Griechenland und heutige Türkei, aber nie nach Ägypten. Das heißt, wir müssen gerade bei ägyptischen Handschriften, die oft eben als die heute von manchen auch die zuverlässigen, weil wir so alte haben, hingestellt werden, das ist ein Problem. In Ägypten hatte man keine Originale, wo man im 1., 2., 3. Jahrhundert noch hätte vergleichen können. Sind die Abschriften wirklich wie das Original? Aber in Rom hatte man das. Wenn man eine Abschrift hatte vom Römerbrief, konnte man in die Gemeinde nach Rom gehen und vergleichen mit dem Original dort. Oder man konnte nach Korinth gehen und die Korintherbriefe vergleichen. Und so hat man in diesen Ländern eben die Möglichkeit gehabt, Handschriften zu vergleichen, Abschriften mit dem Original. Und das wohl etwa 200 Jahre überleben Papyri-Handschriften gut in Italien, Griechenland. Vielleicht auch 300 oder sogar 400, aber nicht 2000 Jahre. Und jetzt ist es interessant, der Mehrheitstext, das heißt, wir haben ja heute etwa 5700 griechische Handschriften, von kleinen Bruchstücken bis zum vollständigen Neuen Testament. Aber insgesamt etwa 5760 Handschriften. Und die allermeisten bilden eine erstaunliche Übereinstimmung und Einheit. Und darum nennt man das den Mehrheitstext. Und da gibt es eine Minderheit, einen Minderheitstext, und der hat eben besonders alte Vertreter. Und das ist eben der ägyptische, der sogenannte ägyptische Text. Und dort ist er eben in Handschriften so gut bezeugt bis heute. Aber jetzt müssen wir sagen, ist doch interessant, dass aus den anderen Ländern, wo der Mehrheitstext herkommt, da besteht eine so große Übereinstimmung. Und warum? Weil man dort eben immer wieder die Handschriften in den ersten Jahrhunderten kontrollieren konnte. Und das hat dazu geführt, das war eine ständige Kontrolle, die dazu geführt hat, dass die Handschriften da so einheitlich wurden. Während bei den ägyptischen Handschriften, das sagte schon Kurt Alland, eben den berühmten Nestle Alland Bibeltext herausgegeben hat, der sagte, der Text in Ägypten ist ein fließender Text. Das heißt, die Handschriften weichen sehr schnell so in Kleinigkeiten voneinander ab. Ist nicht so strikt überliefert wie beim Mehrheitstext. Da ist es viel, viel strikter. Das hängt damit zusammen, weil die eben in Ägypten keine Kontrolle hatten vor Ort. Aber in Griechenland war das möglich und darum hat sich diese Mehrheitstextüberlieferung dort ausbilden können. Und darum ist das der zuverlässige Text. Und Markus 16, die letzten Verse, die sind durch den Mehrheitstext ganz klar gestützt. Und eben in den frühen Jahrhunderten, als diese Briefe noch original da waren, war das eben wichtig, dass man überall sagen konnte, ja, das ist die genau gleiche Schrift da am Schluss beim Gruß, wie in diesem Brief, auch wie im ersten Korintherbrief, ist auch gleich wie im Epheserbrief. Und so konnte eben die frühe Christenheit wissen, wer welchen Brief geschrieben hat. Und beim Hebräerbrief ist es sogar so, dass man das in Ägypten auch wusste. Nämlich eine dieser ältesten Handschriften, das ist der P47, Papyrus Nummer 47. Und das ist eine Paulusbriefsammlung. Von allen Paulusbriefen, 80% ist noch erhalten, aus dem ersten Jahrhundert, wie das der Koreaner Kim vor einigen Jahren belegen konnte. Und da ist der Hebräerbrief nach dem Römerbrief vor 1. Korinther eingeordnet. Das ist also ein Hinweis, dass selbst Bauern im ersten Jahrhundert in Ägypten wussten, dass der Apostel Paulus den Hebräerbrief geschrieben hatte. Und war bereits in Ägypten gesammelt. Also sehr, sehr erstaunlich. Und dann haben wir eben die Überlieferung, ganz speziell im Osten der Christenheit, die ganz eindeutig sagen, der Hebräerbrief wurde von Paulus geschrieben. Und das stimmt übrigens auch überein mit dem, was Petrus schreibt. Das können wir aus der Bibel sogar nehmen, dass der Hebräerbrief von Paulus stammen muss. Können wir das mal aufschlagen? 2. Petrus 3. Da schreibt Petrus aus der Todeszelle im Jahr 66 oder 67. Liest jemand 2. Petrus 3, Verse 15 und 16. Also Petrus schreibt im zweiten Brief an die gleichen Leute wie im ersten Brief. 2. Petrus 3, 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch. Ja? Und der erste Brief wurde an Juden geschrieben in ganz verschiedenen Provinzen. 1. Petrus 1, 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung, Diaspora, das sind Juden, die im Ausland leben, von der Diaspora von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Das sind verschiedene Provinzen in der heutigen Türkei. An diese Juden hat Petrus geschrieben. Und jetzt sagt dieser selbe Petrus in 2. Petrus 3, Vers 15, achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Also er spricht hier von einem Brief des Paulus an die gleichen Juden, an die Petrus mit einem Rundbrief geschrieben hat. Welcher Brief von Paulus könnte das sein? Nun, 1. Korinther ist an eine Gemeinde geschrieben. 2. auch, sind kein Rundschreiben. Epheserbrief, Kolosserbrief, Thessalonicher Brief und so weiter. Und dann Timotheusbrief, die sind an eine Person persönlich, an einen Mann persönlich geschrieben, Titusbrief. Kein einziger Paulusbrief von den 13 Paulusbriefen im Neuen Testament passt. Aber der Hebräerbrief, der passt. Denn der ist ja an Juden geschrieben. Und nicht an eine Gemeinde, sondern an jüdische Christen geschrieben, eben an die Hebräer. Und jetzt sagt er, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Übrigens, gerade im Hebräerbrief merkt man, welche Weisheit der Apostel Paulus hat. Diese Kenntnis des Alten Testaments und dieser Vorbilder und dieser Zusammenhänge, ganz speziell dort, nach seiner Weisheit euch geschrieben hat. Und jetzt sagt er noch, und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus geschrieben hat. Also, dann müsste im Hebräerbrief irgendetwas davon stehen, Gott ist geduldig und betrachtet das als eine Chance, um errettet zu werden. Ja, genau im Hebräerbrief steht doch ständig, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Und das kommt immer wieder und nochmals im Hebräerbrief. Und der Apostel Paulus macht klar, er geht eigentlich davon aus, dass diese Juden, an die er schreibt, Gläubige sind, echte Gläubige. Aber er hat Zweifel, dass gewisse nicht echt bekehrt sind. Und die warnt er, dass sie wirklich völlig durchdringen, weil sonst die Gefahr besteht, dass sie abfallen werden und wieder zurück ins Judentum fallen. Und das wäre verheerend, schreibt er. Dann bleibt nur noch das Gericht. Und das ist genau das Thema, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat. Achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. Und jetzt könnte jemand sagen, ja, aber vielleicht ist das ein Paulusbrief, der eben verloren gegangen ist, weil er nicht zur Schrift gehören sollte. Aber hier schreibt Petrus, nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften. Die Schriften ist der jüdische Ausdruck für die Bücher, die zur Bibel gehören, für die kanonischen Bücher. Also er sagt, das ist eben ein Problem bei den Paulusbriefen, die sind schwierig zu verstehen und die werden immer wieder verdreht, wie auch die übrigen Schriften. Also diese Briefe, die er da erwähnt, stellt er der Heiligen Schrift gleich. Und damit passt das genau auf den Hebräerbrief. Und damit haben wir da ein Zeugnis aus dem ersten Jahrhundert, das die Paulusbriefe als kanonisch belegt. Und da musste man nicht warten auf ein Konzil. Das haben die Gläubigen schon im ersten Jahrhundert anerkennen können. Das sind die Schriften, die gelten. Und natürlich von Ort zu Ort, die haben ja nicht Fax und E-Mail und schon gar nicht Facebook gehabt und so weiter. Da haben wir nicht so schnell austauschen können wie heute. Und da gab es Orten, da wurde zum Beispiel eine gewisse Zeit noch ein gefälschtes Buch, auch vorgelesen, im Gottesdienst. Bis dann das überall durchgedrungen ist, dass diese Untersuchungen ergeben haben, Petrus' Apokalypse ist ganz klar eine Fälschung, ist nicht von Petrus geschrieben. Und so hat das natürlich in dem Prozess einige Zeit gebraucht, bis die ganze Christenheit, schließlich all die Falschen, die an einzelnen Orten hängen blieben, während an anderen Orten war das schon klar, bis die auf die Seite gelegt worden sind. Aber das ist so eindrücklich, eben nicht durch einen zentralen Machtbeschluss, sondern da sehen wir Gottes Hand, die das so geführt hat. Ja, jetzt sollten wir aber Pause machen. 20 Minuten. Ja, wir fahren weiter.
Ich habe noch eine Frage.
Noch eine Frage? Ja, bitte. Ja, alles klar. Jawohl. Schlagen wir kurz auf, 1. Korinther 7. Vers 12, den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und da könnte man auch noch dazu lesen, Vers 25, was aber die Jungfrauen betrifft, so habe ich kein Gebot des Herrn. Ich gebe aber eine Meinung, als vom Herrn begnadigt worden, treu zu sein. Ich meine nun, dass dies gut sei um der gegenwärtigen Not willen, dass es einem Menschen gut sei, also zu sein. Jetzt sagen Sie zuerst die Frage. Ja, und jetzt kommt die eigentliche Frage, oder?
Nein, das ist die Frage. Wie das zu verstehen ist, wenn Paulus sagt, ich sage, nicht der Herr.
Ja, gut, aber die Frage, die dahinter ist, ist doch die Bibel ist doch ganz inspiriert. Sind das jetzt Abschnitte, die nicht inspiriert wären?
Eben, das ist die Frage.
Ja, das ist die Frage, genau. Und da müssen wir noch einen Vers dazu lesen aus Kapitel 7. Und wie? 40? Jawohl. Glückseliger ist sie aber, wenn sie also bleibt, nach meiner Meinung. Da geht es darum, um eine Witwe. Der Mann ist gestorben, sie ist frei, sich zu verheiraten, an wen sie will, nur im Herrn. Und jetzt sagt er, glückseliger ist sie aber, wenn sie also bleibt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Jetzt ist es so, wir müssen in der Bibel unterscheiden zwischen Offenbarung von Gott und dann Inspiration. Nicht wahr? Wenn wir sprechen von Inspiration, dann geht es um das Abfassen des Bibeltextes, geleitet durch den Heiligen Geist. In 2. Timotheus 3, aber lassen wir 1. Korinther offen. In 2. Timotheus 3 wird uns erklärt, was die Inspiration der Bibel anbetrifft. 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Von Gott eingegeben ist griechisch Theopneustos. Jetzt wird auch übersetzt, alle Schrift ist von Gott inspiriert. Ja? Ganz wörtlich Theopneustos, von Gott gehaucht. Wenn ich spreche, kann ich das nur tun, wenn der Luftkanal von den Lungen her über die Stimmbänder in den Mundraum, zwischen den Zähnen, der Zunge und der Lippe hindurch kommt, und so kann ich kommunizieren. Aber wäre dieser Luftstrom nicht da, dieser Hauch, könnte ich gar nicht sprechen, niemand würde mich hören. Nicht was? Zum Beispiel der Physiker Stephen Hawking, der kann nicht sprechen, der kann nicht kommunizieren, der kann nur noch über Computer kommunizieren, weil er eine ganz schlimme Krankheit hat. Also, wenn so nicht sprechen kann mit dem Hauch, wie ich das tue, dann geht das nicht. Also, das heißt, alle Schrift ist von Gott gehaucht, bedeutet, alle Schrift, also die ganze Bibel, ist Gottes direktes Sprechen zu uns, Gottes direkte Rede. Und hier steht nicht, die Bibelschreiber waren inspiriert. Das wäre ja auch richtig, denn in 2. Petrus 1, Vers 21 heißt es, dass die Weissagung der Schrift hervorgebracht wurde, nicht durch Menschen, sondern Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Da steht nicht geleitet. Moment, wahrscheinlich, ich mache den Gedanken fertig und dann. Nicht geleitet, sondern getrieben. Von den Gläubigen heißt es in Römer 8 ganz normal, dass so viele Söhne Gottes sind, die werden durch den Geist Gottes geleitet. Aber bei den Bibelschreibern, bei den Propheten heißt es, sie waren vom Heiligen Geist getrieben, viel stärker. Aber jetzt könnte immer noch jemand denken, gut, die waren vom Geist Gottes getrieben, aber als sie dann die Bibel aufschrieben, haben sie vielleicht doch noch eigene Gedanken hineingebracht. Und darum geht jetzt 2. Timotheus 3, Vers 16 darüber hinaus. Hier wird nämlich gesagt, alle Schrift, also das Endprodukt, das Geschriebene, ist Gottes direkte Rede, ist von Gott gehaucht. Und darum müssen wir unterscheiden, also zwischen Offenbarung, da hat zum Beispiel ein Prophet Daniel von Gott eine Offenbarung bekommen über die 70 Jahrwochen. Eine ausdrückliche Offenbarung zu diesem Thema. Und dann hat er das aufgeschrieben. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Einerseits, dass er eine Offenbarung bekommen hat und andererseits, dass er dann aufgeschrieben hat. Aber als er zum Beispiel die Geschichte schrieb, Daniel in der Löwengrube, ja, Daniel 6, da hat er nicht eine spezielle Offenbarung gehabt. Aber indem, dass er das aufgeschrieben hat, wurde er eben so geführt, dass das, was er geschrieben hat, Gottes direkte Rede ist an uns. Also nicht alle Dinge, die in der Bibel aufgeschrieben sind, gehen zurück auf einen bestimmten Moment, wo Gott dazu etwas ganz Ausdrückliches gesprochen hatte. Und so war das bei den Korinthern, jetzt gehen wir zu 1. Korinther 7 zurück. Das ist das Kapitel über Fragen zu Heiraten, Scheidung und so weiter. Und da sagt er in Kapitel 7, Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Und so weiter. Also hier wird klar, die Korinther haben Paulus einen Brief geschrieben. Ja? Und zwar mit ganz konkreten Fragen zum Thema Ehe. Ehescheidung, Ehelosigkeit und so weiter. Und jetzt hat Paulus auf diese konkreten Fragen, die Situation in Korinth ansprechen, hat er Antworten gegeben. Und dann sagt er, Vers 25, was aber die Jungfrauen betrifft, so habe ich kein Gebot des Herrn. Also da gibt es nicht eine Offenbarung von Gott mit einem Gebot, die schon früher erfolgt war, die genau diese Situation beantwortet. Aber dann sagt er, jetzt gebe ich eine Meinung, als vom Herrn begnadigt worden, treu zu sein. Und am Schluss des Briefes sagt er, ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Das heißt, er hat sich vom Geist Gottes leiten lassen, um hier konkret eine Antwort zu geben, die den Offenbarungen Gottes, die es früher schon gegeben hat, entsprechen. Also man muss sagen, da wo Paulus sagt, sage ich, nicht der Herr, da sagt Paulus, gibt Paulus eine Antwort, die nicht auf eine bereits erfolgte Offenbarung zurückgeht, sondern er gibt dort als gläubiger Mann, geleitet durch den Heiligen Geist, gibt er Antwort. Aber das, was er aufgeschrieben hat, das war Gottes direkte Rede an uns. Also wir müssen unterscheiden zwischen Offenbarung und Inspiration. Das ist das, was abgefasst wurde. Und zum Beispiel die Bücher Chronika. Da wird immer wieder angegeben, diese Erzählung über die Könige, woher die Quellen kamen. Da wird angegeben, ist das nicht geschrieben im Buch der Chronika der Könige von Israel. Und so weiter. Viele Quellen werden dort angegeben. Das heißt also, der Schreiber von 1. und 2. Chronika, der hatte schriftliche Berichte vorliegen. Und die hat er benutzt bei der Abfassung von 1. und 2. Chronika. Aber das, was er dann geschrieben hat, das war Gottes Wort. Das inspirierte Wort. Aber das ging nicht zurück auf eine Offenbarung, sondern es ging zurück auf schriftliche Berichte, die schon vorlagen. Genauso bei Lukas. Lukas sagt in Lukas 1, er hätte das Evangelium geschrieben, nachdem er zuerst den Augenzeugen nachgegangen ist. Und er hat diese Informationen gesammelt und dann hat er sie aufgeschrieben. Aber er hatte nicht jetzt eben eine spezielle Offenbarung bekommen, sondern er hat die Informationen gesammelt und dann hat er es niedergefasst. Und weil Gott eben bei der Abfassung inspiriert hat, das gibt die Garantie, dass er da keine Fehler gemacht hat. Und so müssen wir also unterscheiden zwischen Offenbarung, Inspiration und dann noch ein dritter Begriff, Erleuchtung. Ich möchte das noch kurz der Vollständigkeit halber hinzufügen. In Epheser 1, Vers 17, da betet Paulus, liest uns jemand vor, Verse 17 und 18. Jawohl. Also Paulus sagt, ich bete dafür, dass Gott die Augen eurer Herzen erleuchtet, damit sie das erkennen können. Das ist der nächste Schritt. Also Gott hat Offenbarung gegeben und er hat Bibelschreiber durch seinen Geist geleitet, getrieben. Ja? Und dann hat er sie eben hatte er die Inspiration des des Aufgeschriebenen hat er gewirkt. Aber das würde uns noch nichts nützen, wenn wir die Bibel nicht verstehen könnten. Und darum braucht es jetzt noch das, dass der Geist Gottes wirkt und die Augen unserer Herzen erleuchtet, damit wir das wissen und erkennen können. Was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit des Erbes der Heiligen ist und so weiter. Also, das ist der dritte Prozess, den der Heilige Geist tut, dass die Bibelleser erleuchtet werden, um die Bibel zu verstehen. Und das ist Gottes Werk. Und darum verstehen wir auch, warum das reicht nicht, wenn jemand Theologie studiert. Dann versteht er nicht die Bibel. Das geht nicht durch ein Theologiestudium. Natürlich ist das nützlich, wenn man Griechisch und Hebräisch kann, wenn man die Geschichte des Nahen Ostens kennt und so weiter. Alles, das ist alles nützliches Handwerk. Aber damit kann man nicht die Bibel verstehen. Damit man die Bibel wirklich verstehen kann, dann müssen die Augen unserer Herzen müssen von Gott durch seinen Geist erleuchtet werden. Und dann können wir die Zusammenhänge verstehen. Also so unterscheiden wir zwischen Offenbarung und getrieben werden durch den Heiligen Geist und dann Inspiration und dann Erleuchtung bei den Bibellesern. Das braucht alles. Aber jetzt der langen Rede kurzer Sinn. Wenn Paulus sagt, dies sage ich, nicht der Herr, dann ist das eben eine Antwort, die nicht durch eine Offenbarung geschehen ist, sondern indem er durch den Geist Gottes getrieben wurde, so zu schreiben. Es ist also kein Abbruch der Autorität dessen, was geschrieben ist. Es ist nur eine andere Art. Genauso wie eben, wenn Daniel eine Offenbarung bekam, ein Engel erzählt ihm, was kommen wird in der Zukunft, Daniel 11, ist das nicht das gleiche wie Esra, der die Bücher Chronika geschrieben hat, aufgrund von historischen Berichten, die schon vorlagen. Aber 2. Chronika ist so, genauso inspiriert und autoritativ Gottes Wort wie das Buch Daniel. Ja, noch eine Frage? Ja, Sie hatten ja schon lange.
Ja, wie sehe ich dann jetzt die Apokryphen? Weil wenn man die Apokryphen liest, merkt man schon, dass sie anders sind.
Gut, dass Sie das sagen. Das habe ich nämlich vergessen. Aber das wollte ich ja noch bringen.
Sie sind ja in der Bibel mit drinnen.
Also in meiner nicht. Können Sie schauen?
Bibel.
Ja, gut. In manchen Bibeln sind Sie ja drinnen. Es ist so, also ich habe ja vorhin so betont, die ganze Christenheit, also all die großen Kirchen und auch die Freikirchen, alle sind sich völlig einig über die 27 Bücher des Neuen Testaments, nicht wahr? Aber jetzt hätte ich natürlich etwas unterlassen, wenn ich nicht das Problem beim Alten Testament erwähnt hätte, eben die Apokryphen. Darum ist es so gut, dass das gefragt wurde. Die Apokryphen sind doch ein Problem, eben weil in manchen Bibelausgaben zwischen dem Alten und dem Neuen Testament findet man noch zusätzliche Bücher wie Makkabäer, Tobias, Sirach und so weiter. Ja? Wie ist das damit? Nun, ich muss erklären, das Alte Testament wurde ja nicht der Gemeinde oder Kirche anvertraut. Nicht wahr? Wir haben das gesehen. Die Bücher des Neuen Testamentes wurden den Aposteln und Propheten, die den Grund bilden der Gemeinde. Die haben das Neue Testament uns gegeben. Aber das Alte Testament wurde dem Volk Israel gegeben. Es wird auch in Römer 3 betont, dass Israel die Aussprüche Gottes anvertraut worden sind. Schlagen wir das auf, Römer 3. Liest jemand Verse 1 bis 3?
Was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viel, in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner.
Ja, und so weiter. Also hier geht es um die Frage, was ist es überhaupt für ein Vorteil, dass man Jude ist? Und dann wird noch gefragt, und was ist eigentlich der Nutzen der Beschneidung? Ein sehr aktuelles Thema, nicht wahr? Für die deutsche Politik. Und die Antwort ist biblisch klar, viel, in jeder Hinsicht. Ja, aber jetzt wollen wir nicht über den Nutzen der Beschneidung sprechen, sondern eben, der Apostel Paulus spricht jetzt in Vers 2, was einer dieser Vorteile ist der Juden, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Das heißt, Gott hat das Alte Testament dem irdischen Volk der Juden gegeben. Das heißt, sie waren speziell verantwortlich, dieses Alte Testament der Welt zu geben. Und nicht die Kirche, sondern das jüdische Volk. Und jetzt, hier habe ich eine hebräische Bibel. Man sagt Tanach. Tanach ist einfach die Abkürzung für T, Torah, Gesetz, Neviim für Propheten, Uchtuvim und Schriften. Und da sind alle diese Bücher drin, die wir in jeder normalen Bibel haben, die keine Apokryphen hat. Das heißt, im Judentum ist das nie eine Frage gewesen mit den Apokryphen. Das hebräische, jüdische, Alte Testament, das sind einfach die Bücher von 1. Mose bis Malachi, wie wir sie kennen, in den üblichen Bibelausgaben, ohne die Apokryphen. Aber woher kommen die Apokryphen? Das sind Bücher, die wurden geschrieben in der Zeit nach dem Propheten Malachi und vor den Büchern des Neuen Testaments, ja, die in der Folge von dem Jahr 32 nach Christus geschrieben wurden. Also sind Bücher aus dieser Zeit, wo es keine Propheten mehr gab, stammte. 400 vor Christus bei Malachi bis dann das Neue Testament geschrieben wurde. Und das sind Bücher, die wurden geschrieben im Judentum. Aber in der Zeit, wo man wusste, wir haben keine Schriftpropheten mehr. Im Talmud, das ist nicht die Bibel, das ist das wichtigste theologische Werk des Judentums. Nach der Bibel. Und dort steht in Sanhedrin 10, nach dem Tod der Propheten Zacharia, Haggai und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Also man wusste in Israel, wir haben nicht mehr dieses Wirken des Geistes Gottes, wie das früher war, als wir die Schriftpropheten hatten. Und in dieser Zeit entstanden die Apokryphen. Zum Beispiel 1. und 2. Makkabäer beschreibt diese schwierige Zeit der Verfolgung unter dem Syrerkönig Antiochus Epiphanes im 2. Jahrhundert vor Christus. Aber diese Bücher beschreiben eigentlich genau die Erfüllung von dem, was im Buch Daniel über diese Zeit prophezeit war. Aber diese Bücher behaupten nicht, Gottes Wort zu sein. Da steht nicht, so spricht der Herr. Sondern die beschreiben einfach diese Geschichte. Und hat jemand die Apokryphen da? Ja, lesen Sie mal vor aus 2. Makkabäer, letztes Kapitel, die paar letzten Verse. Ja gut, wir warten, da kann ich noch erklären.
Zweites Buch habe ich, ja.
Letztes Kapitel. Die letzten Verse. Also wirklich die letzten Verse.
Und hätte ich lieblich gemacht.
Oh ja, jetzt kommt es. Noch ein bisschen vorher.
So will ich nun hiermit dies Buch beschließen, nachdem Nikanor.
Und lesen Sie mal da am Mikrofon, das sollen die Leute, die dann die Aufnahme hören auf dem Internet, auch mitkriegen. Ist das eine Luther-Übersetzung?
Ja, gut und nützlich zu lesen, wie er sagt. 2. Makkabäer, Kapitel 15, Vers 38. So will ich nun hiermit dies Buch beschließen, nachdem Nikanor umgekommen und die Juden die Stadt wieder erobert haben. Und ich hätte es lieblich gemacht, das wollte ich gerne, ist aber zu gering, so habe ich doch getan, so viel ich vermochte. Denn alle Zeit nur Wein und Wasser trinken ist nicht lustig, sondern zuweilen Wein, zuweilen Wasser trinken, das ist lustig. Also ist es auch lustig, so dass man mancherlei liest, so sei das Ende.
Ja, also das ist höhere Unterhaltungslektüre. Zur Abwechslung. Nicht lustig immer Wasser oder immer Wein, sondern ein bisschen. Und so hoffte er auch, dass er zur Abwechslung mit diesem Buch beigetragen hat. Und er hofft, dass er dieses Buch lieblich geschrieben hat. Ja, also das macht ganz klar, das ist ein ganz ein normaler Buchschreiber. Und alle Apokryphen sind so geschrieben, dass sie den Anspruch gar nicht erheben, Gottes Wort zu sein. Aber es wurde von Juden geschrieben, eben in dieser Zeit, als man keine Propheten mehr hatte. In 1. Makkabäer, das wurde von einem anderen Mann geschrieben, steht in Kapitel 9 über die Makkabäerzeit, und war so große Trübsal in Israel, dergleichen nicht gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hat. Das steht ja gerade. Seit Malachi haben wir keine Propheten mehr. Aber jetzt war so eine schwierige Zeit in Israel, in der Makkabäerzeit. Das war nie so schwierig in diesen Jahrhunderten davor, seit man keine Propheten mehr hat. Und so sind also alle diese Apokryphen einfach jüdische Bücher aus dieser Zeit. Das Buch Jesus Sirach wurde von einem Rabbiner geschrieben. Sein Enkel hat dann noch ein Vorwort dazu geschrieben und hat gesagt, mein Großvater hat die Tora, die Neviim und die Ketuvim, also das Gesetz, die Propheten und die Schriften, studiert. Und aufgrund dessen hat er dieses Buch geschrieben. Und er wollte quasi seine Weisheit, die er aus der Bibel gewonnen hatte, damit weitergeben. Also das Buch Jesus Sirach ist ein rabbinischer Erbauungskommentar. Aber nicht mehr. Und so hat man das im Judentum benutzt, aber nie hat das Judentum diese Bücher als Gottes Wort anerkannt. War gar nicht möglich. Und dann hat eben auch die frühe Christenheit diese Bücher kennengelernt, nebst der Bibel, auch diese Apokryphen. Und dann war die Frage, ja, wie sollen wir es halten damit? Und so hat Hieronymus, der Übersetzer der lateinischen Vulgata-Bibel um 400, das ist die offizielle Bibel der katholischen Kirche, Hieronymus hat diese Apokryphen auch übersetzt, aber hat klar gesagt, dass sie nicht Gottes Wort sind. Und so haben die so ein spezielles Dasein gepflegt, ja, schon in der frühen Kirche, aber es war klar, die gehört nicht zu Gottes Wort. Dann kam die Reformation. Und die Reformatoren haben gesagt, ab 1517, allein die Schrift. Wir anerkennen keine Konzilsbeschlüsse. Weil Konzile haben in sich keine Autorität. Aber wir anerkennen sehr wohl, wenn ein Konzil etwas Richtiges beschlossen hat, das der Heiligen Schrift entspricht, dann akzeptieren wir das, aber nicht, weil die es gesagt haben, sondern weil es die Bibel sagt. Und darum haben die Reformatoren gesagt, Nizäisches Konzil, das ist korrekt, wo die Gottheit Christi bekannt wurde, denn das steht so in der Bibel. Jesus Christus ist der ewige Gott, der ewige Sohn Gottes. Die haben das Konzil von Konstantinopel 381 akzeptiert, der Heilige Geist ist Gott. Aber wir glauben das nicht, weil dieses Konzil das bekannt hat, sondern weil das so in der Bibel steht. Nicht wahr? Petrus sagt zu Ananias in Apostelgeschichte 5, du hast nicht Menschen, du hast den Heiligen Geist belogen. Und dann sagt er, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Nur als Beispiel. Und so haben sie also die gesagt, nur die Heilige Schrift gilt. Und wenn man mit der Heiligen Schrift eine Lehre der katholischen Kirche nicht belegen kann, dann lehnen wir sie vollumfänglich ab. Ha, das gab Zugzwang. Und da haben sie sich gesagt, ja gut, jetzt erklären wir ganz klar, die Apokryphen sind Gottes Wort. Dann können wir mit den Apokryphen belegen, entgegen den Evangelischen, dass man für die Toten beten darf. Denn diesen Irrtum findet man in 1. Makkabäer 12. Aha, dann können wir gegenüber den Reformatoren argumentieren, ja, ihr sagt allein die Schrift. Gut, wir antworten euch mit der Heiligen Schrift. Und darum hat das Konzil von Trient, das ja im 16. Jahrhundert stattgefunden hat, nachdem die Reformation ausgebrochen war, dieses Konzil sollte die katholischen Kräfte wieder sammeln, um den Evangelischen entgegentreten zu können. Und da haben sie dort erklärt, wer ablehnt, dass die Apokryphen Gottes Wort sind, er sei Anathema, verflucht. Also wenn ich heute jetzt hier gesagt habe, die Apokryphen sind nicht Gottes Wort, dann gilt aus katholischer Sicht der Fluch des Konzils von Trient für mich. Ich bin verflucht. Und nach katholischer Lehre ist ein Konzil unfehlbar, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Also, aber das macht mir nichts. Weil in der Heiligen Schrift steht, wie Vögel, die wegfliegen, so ist ein Fluch, der nicht verdient ist. Und sie sind weg. Ja? Und so geht das einfach schupp wieder weg. Aber die haben das so gelehrt und dann wurde für die katholische Kirche, für alle klar und verbindlich, diese Bücher müssen klar anerkannt werden. Aber sie sind ein bisschen spät mit diesem Konzil gekommen. Nicht wahr? Das Alte Testament ist ja schon abgeschlossen seit 2000 Jahren. Vor dem Konzil von Trient. Und das Alte Testament war ja gar nicht den Christen anvertraut im Neuen Testament, sondern dem irdischen Volk Israel, den Juden. Und die hatten die Aufgabe zu erkennen, welche Propheten echt waren und welche falsch. Und damit ist das Problem erledigt. Luther hat geschrieben, nützlich zu lesen, doch nicht der Heiligen Schrift gleich zu achten. Aber ich würde vielleicht ein bisschen
sogar umgekehrt gesagt, so der Heiligen Schrift nicht gleich gehalten und doch nützlich zu lesen. Also
genau.
Das Negative
wird zuerst hervorgehoben. Und eben wie gesagt, die Makkabäerbücher sind historisch sehr, sehr wichtig, wobei das erste ist genauer als das zweite. Und dann gibt es aber auch Bücher mit lehrmäßigen, schwerwiegenden Fehlern, wie zum Beispiel eben das Beten für die Toten, das völlig der Heiligen Schrift widerspricht. Und darum nützlich zu lesen, also mit der Einschränkung, es gibt da auch ja, wirklich falsche Dinge. Und dann kommen noch die Zusätze zu Daniel. Der Drache, Beel zu Babel, das ist jetzt wirklich Schrott. Das ist nicht mal nützlich. Das merkt jeder, das ist ein Märchen, was da erzählt wird. Und auch die ganze Sprache ist völlig anders als die Sprache der Bibel. Also eben mit einer Einschränkung, aber ganz klar eben nicht Gottes Wort.
Wann war das Konzil zu Trient?
Das war rund um 1570 herum. Mehrere Jahre lang. Ja, das war das Konzil der Gegenreformation. Und 1517, 31. Oktober, das war der Reformationstag. Da ging es los mit den Thesen von Luther. Ja, ist ja interessant. Viele Fragen. Bitte mal, fangen wir mal an.
Wir haben am Anfang gehört, dass ein Prophet dann erst anerkannt wurde, wenn er keine falsche Prophetie abgab.
Ja.
Jetzt ist es so, bei Jeremia 26, wurde Micha nochmal aufgegriffen,
jawohl,
um die wahre Aussage von Jeremia zu unterstreichen.
Genau.
Aber diese Aussage, wo der Micha getroffen hat und auch der Jeremia, folgt ja erst noch.
Jawohl.
Also konnte man diese Aussage von Micha doch gar nicht kontrollieren und hat ihn doch schon anerkannt?
Ja, also sehr gut, dass diese Frage noch kommt. Denn es ist ein entscheidender Punkt. Propheten haben immer wieder Kurzzeitprophetie geäußert und Langzeitprophetie, bis hin zum Kommen des Messias als König der Welt. Und die Propheten mussten eben erwiesen werden in der Kurzzeitprophetie, das, was sich gerade auf ihre Epoche bezog. Und da konnte man sie erkennen. Und wenn sie sich da geirrt haben, wurden sie sofort abgelehnt. Und mussten sie abgelehnt werden. So. Und wenn sie natürlich gesprochen haben über die Endzeit und das Kommen des Messias als König, dann war das in der Zukunft. Und das war nicht das Argument. Also das konnte man ja nicht überprüfen. Aber der Prüfstein war die Kurzzeitprophetie. Und wenn da einer einmal geirrt hatte, war er kein Prophet Gottes. Und darum ist es eben auch wichtig, bei Micha haben wir Kurzzeitprophetie. Gerade Kapitel 1 beschreibt, wie die Assyrer kommen und das ganze Nordreich der 10 Stämme erobern. Das wird da in Kapitel 1 sehr detailliert beschrieben. Und dann wird auch beschrieben, wie er dann weitergeht und sogar Juda erobert, der Assyrer. Und dann heißt es geht eine Stadt und die andere wird beschrieben und es geht bis zum Tore Jerusalems. Aber ich habe in meiner Bibel ganz gut angestrichen, zum Tor Jerusalems. Denn so war es. Die 10 Stämme wurden deportiert, 721 vor Christus. Und dann kam der Angriff von Salmaneser und da wurde das Südreich Juda unter Hiskia erobert. Eine Stadt und die andere wurde erobert. Ganz schlimm. Und dann kamen die Assyrer nach Jerusalem. Und Salmaneser hat ja noch ein Prisma hinterlassen, in Keilschrift, das man gefunden hat in Assyrien. Dort steht drauf, ich habe Hiskia eingeschlossen wie einen Vogel im Käfig. Und er spricht auch davon, wie er etwa 30 Städte erobert hatte. Aber komisch. Er schreibt nur, ich habe Hiskia eingeschlossen wie einen Vogel im Käfig. Er schreibt nichts darin von einer Eroberung Jerusalems. Und die Bibel sagt, ja, er kam bis dahin und dann hat Hiskia so eindringlich gebetet um Gottes Hilfe. Und dann kam Gottes Eingreifen, der Engel des Herrn hat 185.000 Soldaten getötet von den Assyrern und dann musste Salmaneser mit Schimpf und Schande abziehen und ging zurück nach Assyrien, ging in den Tempel seines Gottes und wurde von seinen Söhnen ermordet. Also, Jerusalem wurde eben nicht erobert. Die Bedrohung kam nur bis zum Tor Jerusalems. Aber das Tor Jerusalems wurde nicht aufgebrochen. Und das stimmt sogar, so kann man das dokumentieren, überein mit den assyrischen Berichten. Hiskia wurde nur eingeschlossen. Aber das hat sich alles in der Zeit von Hiskia erfüllt. Und darum wusste man aufgrund der erfüllten Prophetie, Micha ist ein richtiger Prophet. Aber dann hat er auch prophezeit, wie wir gesehen haben, Jerusalem, das heißt Zion, wird gepflügt werden als Acker. Kommen wir darauf zurück. Das ist Micha 3, Vers 12. Und darum wird euretwegen Zion als Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen. Und der Berg des Hauses, hebräisch, Har Habayit, Berg des Hauses, das ist der hebräische Ausdruck für Tempelberg. Har Habayit. Also der Tempelberg zu Waldeshöhen werden. Und wir haben gesehen, zur Zeit von Jeremia hat man das aufgegriffen und gesagt, seht ihr, Micha war ein richtiger Prophet. Und er hat ja auch von einer Zerstörung Jerusalems gesprochen. Aber das hatte sich zur Zeit von Micha noch nicht erfüllt. Und da haben sie gesagt, ihr dürft Jeremia nicht jetzt als falschen Propheten abtun. Er stimmt ja mit Micha überein und der ist ja schon längst anerkannt als echter Prophet. Und dann in der Zeit von Jeremia wurde Jeremias Prophetie erfüllt, Jerusalem wurde zerstört. Aber, das ist jetzt eine Sache, die uns beschäftigen muss zum Schluss. Die Babylonier haben den Tempelberg nicht gepflügt. Hier steht, darum wird euretwegen Zion als Acker gepflügt werden. Trümmerhaufen, ja, den Tempel zerstört, ja, aber das mit dem Pflügen hat sich nicht erfüllt. Oder muss man denken, eben, Micha spricht von einer Zerstörung Jerusalems, aber er meint nicht die Zerstörung bei der Wegführung nach Babylon. Gut, schauen wir. Prophetischer Test. Im Jahr 70 nach Christus kamen die Römer und haben Jerusalem zerstört und den Tempel. Und das war ja, weil der Messias kurz zuvor verworfen worden war und gekreuzigt worden war. Aber die Römer haben im Jahr 70 den Tempelberg nicht gepflügt. Das hat sich nicht erfüllt. Ha. Aber im Judentum war klar, Micha ist ein echter Prophet. Und wir können vertrauen, so wie in seiner Zeit alles ganz wörtlich in Erfüllung geht, wird das in der Zukunft auch so sein. Also, der Judenstaat war im Jahr 70 am Boden zerstört, aber die Juden haben sich nochmals aufgerafft. Es ist ein Volk, das leben will, auch wenn die anderen Völker das nicht wollen. Die haben nochmals ihre Kräfte gebündelt und dann unter einem falschen Messias, Bar Kochba, haben sie 132 eine neue Revolte gemacht gegen die Römer. Und dann haben die Römer eine solche Wut gehabt gegen die Juden. Jetzt machen die nochmals einen Aufstand. Das war schon so schwierig, den Aufstand vom Jahr 70 niederzuschlagen. Die Römer mussten ja einen Drittel der Legion im ganzen Weltreich bis nach England zusammenziehen, um den Judenaufstand niederzuschlagen. Ist ja unglaublich, oder? Jetzt stehen die nochmals auf. Und Kaiser Hadrian war so wütend. Und er hat in blinder Wut zugeschlagen. Es wurden nochmals, ich war schon im Jahr 70, ist mehr als 1 Million gestorben. Nochmals 500.000 Juden getötet in diesen 3 Jahren Krieg und nochmals so viele starben durch Krankheit und Hunger. Nochmals 1 Million Tote unter den Juden. Und da hatte Hadrian so genug von den Juden. Er hat die Stadt nochmals zerstören lassen im Jahr 135. Er hat sie neu aufbauen lassen mit einem neuen Namen, Elia Capitolina, also die Stadt des Jupiter Gottes, des Gottes des Kapitols. Elia Capitolina, und er verbot, fortan dürfen Juden diese Stadt nie mehr betreten, auch nicht zum Beten. Und den Tempelberg hat er durchgepflügt. Und da ist es geschehen. Erst 135 nach Christus ist die Erfüllung gekommen von Micha 3, Vers 12. Und dann, er hatte noch einen Jupiter-Tempel auf den Tempelplatz gesetzt, aber später wurde ja das Römische Reich christlich. Da kam ja mit Konstantin die Wende und das Christentum wurde schließlich sogar Staatsreligion. Und damals in dieser Zeit kam die falsche Idee auf in der Christenheit, die Juden sind endgültig verworfen. Die Kirche hat jetzt allen Segen geerbt. Und die Juden sind vorbei. Und das wollen wir auch so sichtbar machen. Der Tempelberg sollte von da an ein Schutthaufe sein. Da wird nicht, der Jupiter-Tempel wurde weggetan. Und jetzt war nur noch Schutt da. Und man konnte auch den Abfall dorthin bringen, auf den Felsen, der heute im Felsendom ist. Dort war der Abfallhaufen. Und dadurch begannen natürlich die Bäume wild zu wuchern. Sehen wir da. Darum wird euretwegen Zion als Acker gepflügt werden, 135 nach Christus erfüllt. Und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen. Das hat sich erfüllt ab dem 4. Jahrhundert mit der konstantinischen Wende. Und der Berg des Hauses, der Tempelberg, wird zu Waldeshöhen werden. Und da sind die Gesträucher und dann die Bäume wild gewachsen. Und das war so, bis dann 638 nach Christus die Moslems gekommen sind. 6 Jahre nach dem Tod von Muhammad stürmten sie Jerusalem und dann haben sie den Felsendom hingebaut und haben diese Trümmerhaufen weggeräumt. Aber so lange vom 4. Jahrhundert bis ins 7. Jahrhundert hat sich das erfüllt. Ein Trümmerhaufen und Waldeshöhen. Und dann haben die wieder aufgeräumt und haben die Moschee hingesetzt. Und die ist bis heute da. Und ist ein Riesenproblem der Weltpolitik bis heute. Aber so hat sich das Wort erfüllt. Und das zeigt uns, wir müssen einfach völlig, wir dürfen einfach völlig vertrauen, Gottes Wort bewahrheitet sich. Und es kann sein, da haben wir plötzlich ein Problem. Hätten die Juden denken können, aber jetzt ist das mit Jeremia in Erfüllung gegangen, aber Micha nicht. Da wurde nicht gepflügt. Ja, vielleicht später. Und dann die Zerstörung von Jerusalem. Oh, jetzt sollte es doch gekommen sein. Nein, noch nicht gekommen. Ist noch für ein späteres Ereignis. Und dann 135 kam es. Und dann im 4. Jahrhundert bis 7. Jahrhundert kam der Rest. Und so erfüllt sich Gottes Wort kontinuierlich. Ja, jetzt können wir einfach nächstes Mal dann weiterfahren mit, nochmals mit Micha 5. Das war nämlich auch eine messianische Prophetie, die ich behandeln wollte. Jetzt sind wir halt zuerst auf Micha 3, Vers 12 gekommen und nächstes Mal kommen wir dann zu Micha 5, Vers 1 im Zusammenhang. Wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dieses ewige Wort, von dem der Prophet Jesaja sagt, es besteht in Ewigkeit. Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und so danken wir dir, wie wir immer wieder sehen dürfen, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass es nicht Menschenwort ist. Und da sowohl du Menschen benutzt hast, um es aufzuschreiben. Und so bitten wir dich, dass du auch unser Vertrauen in dein Wort weiterhin stärkst und dass du uns auch hilfst, dieses Wort in unserem Leben auch anzuwenden und unser Leben darauf zu bauen, weil das das Einzige ist, was zuverlässig ist. In einer Zeit, wo alles so deutlich unsicher geworden ist und auch die großen Leute in dieser Welt nicht wissen, wie sie entscheiden und was sie tun sollen. Aber dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Und dafür möchten wir dich preisen. Amen. Amen.